ich komme auch ohne Tiere aus im Zirkus auf jeden Fall. Trotzdem liebe ich den Geruch von Sägespäne. Und ich war tatsächlich bei Zirkus Krone mit unserem Sohn auf dem Heiligen Geistfeld und davor auf jeden Fall bei Roncalli. Das wäre immer mein Traum, irgendwann mal in so einer Jazzkapelle, irgendwann über der Schießbude mit dem Zigarillo im Mund zusammenzubrechen und das war's dann. Ich liebe Theater für Kinder zu machen. Jetzt bin ich ein bisschen damit durch, weil man so früh aufstehen muss. Aber es ist einfach auch es ist das ehrlichste Publikum, was es gibt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Schauspieler Stefan Tölle. Moin, moin.
Moin, Lars.
Du bist 1976 in Mahl geboren und in Dülmen aufgewachsen. Nach deiner Schauspielausbildung, die du Ende der 90er Jahre in Hamburg absolviert hast, bist du an verschiedenen Theatern Deutschlands gewesen und warst 2006 in deiner ersten TV-Rolle zu sehen. Mittlerweile kennt man dich aus zahlreichen Fernsehproduktionen wie Nord-Nord-Mord und Nord bei Nordwest als Mitwirkender der Karl-May-Spiele Bad Segeberg und auch als Bühnendarsteller bist du weiterhin aktiv. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und wohnst in Eimsbüttel. Du hast als Kind in einem Zirkus in Südfrankreich das Jonglieren gelernt und wolltest daraufhin dort bleiben. Mal angenommen, du hättest deinen Kindheitstraum vom Zirkus wahrgemacht. In welcher Rolle würdest du dich heute sehen? Immer noch als Artist, Clown oder Zirkusdirektor?
Nein, ich wäre auf jeden Fall der dumme August, der Clown.
Immer noch?
Ja, absolut.
Das kann man ja bis ins hohe Alter machen, ne?
Ja.
Ja. Wann warst du das letzte Mal im Zirkus? Ist ja so eine Sache, ne? Zirkusse sind umstritten wegen der Tiere, die sie manchmal da im Kreis rumlaufen lassen und drangsalieren, aber das nimmt ja auch ab. Also Roncalli kommt ja ohne Tiere.
Genau, also Roncalli, ich komme auch ohne Tiere aus im Zirkus auf jeden Fall. Trotzdem liebe ich den Geruch von Sägespäne und ich war tatsächlich bei Zirkus Krone mit unserem Sohn auf dem Heiligen Geistfeld und davor auf jeden Fall bei Roncalli.
Und kribbelst dann irgendwie oder guckst du dir das an und sagst, na, das könnte ich jetzt sein?
Nein, es kribbelt auf jeden Fall. Das ist gerade bei Roncalli natürlich, wenn man da reinkommt und diese Zirkusluft schnuppert und ja, denke ich schon. Ach, mal so eine Rutsche mitreisen wäre schon spannend auf jeden Fall.
Ja, und dir geht's auch so ein bisschen so um das Leben irgendwie alle zwei Wochen in einer anderen Stadt zu sein? Also auch dieses Reisen hat dann so eine gewisse Romantik für dich?
Also das Reisen, ich bin nicht wirklich urlaubsreif, aber das Reisen mit was zu tun, was man liebt, das hat wahrscheinlich mich auch damals in Südfrankreich, hätte mich das gereizt, da mitzureisen. Und ich habe ja auch Straßentheater gemacht in verschiedensten Städten oder eben an der Landesbühne Tournee gemacht und in Stadthallen oder Theatern überall gespielt.
Du kannst außerdem auch Einrad fahren und Feuer spucken. Wie oft und zu welchen Anlässen kommen diese Fähigkeiten heute noch zum Einsatz? Also bist du mit dem Einrad hier oder doch zu Fuß?
Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Es kommt nicht mehr so oft vor. Aber man könnte es mal anbieten und die Leute ein bisschen überraschen.
Wenn man etwas nicht verlernen kann, spricht man ja immer, ist wie Fahrradfahren. Ist Einradfahren auch wie Fahrradfahren und Feuerspucken auch? Oder muss man da immer noch mal sich reindenken?
Also bei mir mit dem Einradfahren hat es ewig gedauert, viel Frust. Und dann hat es aber irgendwann geklappt. Und das denke ich schon, dass ich mich draufsetzen könnte. Wir hatten auch eine sogenannte Giraffe, da ist die Sattelhöhe 1,80 Meter. Da liegen aber zwei von in der Ostsee, weil wir haben mit meinen Freunden, damals haben wir Straßenshows an der Ostsee gemacht und da wurden uns diese Einräder geklaut und sind wahrscheinlich in der Ostsee versenkt.
Wir kommen zu den Lieblingen in Hamburg von dir. Welches ist deine Lieblingsbäckerei in Hamburg?
Meine Lieblingsbäckerei fällt mir nicht so schwer, ist natürlich das Original 53 von unserem Freund Fred und ich genau sag dir warum, weil der ein grandioses Finchgauer Brot macht für uns als geschätzte Freunde des Kümmelbrotes.
Ja, nee, bin ich ja gar nicht. Also man soll ja keine Sachen hassen und auch sowieso keine Menschen, aber also Kümmel kommt da sehr nah dran. Fürchterlich.
Ich liebe
aber
Kümmelbrot.
Das Brot ist, glaube ich, doch wirklich sehr lecker.
Ja.
Welches ist dein Lieblingsbar in Hamburg?
Also ich würde anfangen nach einem gewonnenen Spiel des FC St. Pauli bei Feinkost Schnalke, dann über die Bar 439 und natürlich Support Your Local Bar, die Austerbar.
Ja. Ja, so könnte meine Reise auch aussehen. Man muss dazu sagen, wir wohnen nicht so weit voneinander entfernt. Welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit in Hamburg?
Also wenn man Sehenswürdigkeit im Sinne von sehen und gesehen werden nimmt, würde ich den Isemarkt vorschlagen. Also ich liebe den Isemarkt und ja, lauf da rum und rieche und
Was schmeck. Sind denn so Stände, wo du dann speziell stehen bleibst?
Auf jeden Fall die Currywurst, die ist sehr gut. Der hat dieser blaue Stand, der, ja, ich weiß nicht, wie er heißt, aber die ist wirklich gut. Die muss man ja in Hamburg etwas suchen. Also ich aus dem Münsterland weiß, was Currywurst ist und die muss man hier etwas suchen. Mhm. Was gibt's da noch Gutes? Es gibt einiges Schönes.
Aber gibt's so Sachen, wo du sagst, oh, da muss ich immer noch mal hin? Also ich kaufe nichts, aber irgendwie riechen oder gucken.
Na, es sind schon auch diese uralten, ich bin noch leidenschaftlicher Fleischesser und diese uralten Schlachtereien und das finde ich schon grandios, die Metzgerstände da.
Welches ist deine Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Meine Lieblingspersönlichkeit ist wahrscheinlich eine gute Mischung aus Heidi Kabel und Helmut Schmidt, würde ich sagen. Aber ich bin ja in Dülmen aufgewachsen und in der Dülmener Zeitung gab es immer diese Karikaturen am Anfang. Da war Helmut Schmidt und war immer drauf. Und irgendwie ist es Helmut Schmidt, den ich auch mal erlebt habe, wie er dann im Ernst-Deutsch-Theater in der Pause war, ihm einen Platz freigemacht, wo er rauchen durfte neben der Bühne.
In deiner Schulzeit bist du mit anderen Mitschülern als die flinken Pfoten als Straßenkünstler aufgetreten. Wie kann ich mir das vorstellen? Und ich sag mal, ich habe, also jonglieren habe ich nie gelernt, Feuerspucken auch nicht, habe gerne mit Feuer rumgezündelt, aber gab es da so einen Schlüsselmoment?
Also ich habe ja, wie gesagt, im Frankreich Urlaub, ich habe jedes Jahr mit meinen Eltern und meinen Geschwistern in Frankreich Urlaub gemacht an der Atlantikküste und da gab es eben einen Jongleur aus Berlin, den habe ich angequatscht oder der jonglierte und der hat mir das Jonglieren mit drei Bällen beigebracht. Und dann habe ich bis zur Sehenscheidentzündung nichts anderes gemacht und hatte eben vier andere Schulfreunde und wir haben eh immer zusammen rumgehangen und dann habe ich die angesteckt mit Jonglieren und wir haben auch alle ein Instrument gespielt und haben dann eine ziemlich laute, trashige Show uns zusammen gebastelt von so einer halben Stunde und haben halt mit Live-Musik angefangen mit zwei Saxophonen, Banjo, Gitarre und ich habe Schlagzeug gespielt. Und dann haben wir so eine halbe Stunde Jonglierprogramm gemacht und sind überall aufgetreten, wo man uns sehen wollte oder nicht. Oder eben in Münster auf der Straße oder dann auch in unseren Sommerferien an der Ostsee. Und das war so meine Schauspielschule auch. Also dieses Straßentheater, also Sachen kommentieren und vor allen Dingen Sachen weglassen. Und ja.
Was hat dich denn an der Straßenkunst so begeistert? Ist es zum einen das Können, was dann verfeinert wurde, oder aber auch die Interaktion mit dem Publikum und ja, dass der Hut möglicherweise voll mit Goldmünzen ist.
Das war natürlich unser Streben. Es ist ja auch wirklich die ehrlichste Form der Gage, weil die Leute geben das, was man ihnen wert ist. Und es war auf jeden Fall die Interaktion. Also gerade überhaupt erstmal einen Kreis zu bekommen, was immer schwierig war, dass überhaupt am meisten samstags morgens in der Fußgängerzone in Münster Leute noch stehen bleiben und sagen, wir lassen uns jetzt drauf ein und hören den oder schauen denen zu und bleiben stehen und man hält die bei Laune. Ja, und eben dann Sachen zu kommentieren, ob das ein Glockenläuten ist, was in Münster ja öfter passiert, oder eben Zwischenrufe. Das war das Schöne, das Spannende.
Und wie viel Geld ging es denn da so? Also kannst du dich an Summen erinnern? Die habt ihr zu dritt geteilt, nehme ich an.
Zu fünft, ja.
Zu fünft.
Genau, also ich kann das an der Ostsee sagen, wo wir eine Woche unterwegs waren und hatten damals 1000 Mark im Hut.
Mhm.
Und das
1000 Mark in der einen
insgesamt
Woche?
Insgesamt in der einen Woche, ja. Und dadurch, dass wir zu fünft waren, war damals ein 5-Mark-Stück richtig viel Geld, was man...
Ja.
Und genau, und dann haben wir aber auch eben engagierte Auftritte gemacht auf Galas oder für privaten Feiern, Stadtfesten, sonst was, wo wir eine feste Gage hatten. Ja.
Deine Heimat Dülmen bringt man mit Wildpferden, Radwanderwegen und Naturschutzgebieten in Verbindung. Was ist für dich Dülmen? Also kannst du vielleicht auch sogar einen Geruch irgendwie beschreiben?
Ja, es ist schon ländlich, ja, vielleicht die Wildpferde. Also ich war einmal bei diesem Wildpferdefang, die ja am letzten Samstag, Sonntag im Mai eingefangen werden. Und diese Riesenherde, die da rein galoppiert, das war schon beeindruckend. Obwohl ich es auch gruselig fand, wenn sich dann so vier westfälische Bauernjungs auf so einen Fohlen geschmissen haben, weil die werden dann die einjährigen Fohlen rausgeholt und dann versteigert. Nee, es war ein unbeschwertes Aufwachsen in einer Kleinstadt. ohne Rolltreppe, sage ich immer. Wir sind so nach Münster, wenn wir Rolltreppe fahren, mal nach Münster gefahren. Und wir konnten uns da bewegen und ich habe halt ganz viel eben ganz früh mit dem Jonglieren angefangen und dann auch in Bands gespielt und ich habe jetzt...
Also die Bühne zog dich immer irgendwie magisch an.
Ja, immer. Ich wollte immer zum
Theater. Warst du schon als kleines Kind dann derjenige, der vorm Tannenbaum stand und Gedichte aufgesagt hat?
Da habe ich ziemlich früh auch Klavier gespielt, ja.
Kam das von den Eltern aus oder hast du gesagt, nö, ich würde ganz gerne jetzt mal hier Klavier spielen?
Bei uns gab es immer ein Klavier. Mein Vater hat Klavier gespielt oder spielt es manchmal noch, was ich sehr liebe, die Momente. Mein großer Bruder hat dann Klavier gespielt und ich habe dann auch von 8 bis 16 Klavierunterricht gehabt und habe dann mit 12 noch ein Schlagzeug bekommen und habe dann ziemlich früh eben auch Schlagzeug in Bands gespielt. Und
was waren das für Bands? Also war das eher so Hau drauf, Punk oder... Jazz oder?
Naja, also mein Vater hat mich so zum Jazz geführt und das wäre immer mein Traum, irgendwann mal in so einer Jazzkapelle irgendwann über der Schießbude mit dem Zigarillo im Mund zusammenzubrechen und das war es dann. Also das kann noch lange dauern, aber die allererste Band war eine Reggae-Band, was in Westfalen nicht so oft war. Dann gab es die berühmte Hugo Meyers Tanzkapelle, das war so noch vor Gildo Horn, wo wir halt so Schlager-Beat-Musik nachgespielt haben, zu dritt. Und dann ist es eine Band Right Inside, mit der ich immer noch zusammenspiele einmal im Jahr. Gibt es auch bei den üblichen Anbietern. Müssten wir mal im Heuradio spielen. Das ist eine Musik, ja, die zeitlos schön ist.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wann bist du denn das erste Mal mit dem Medium Fernsehen in Berührung gekommen als Kind? Was waren so die Sendungen, an die du dich erinnern kannst?
Also ein Schlüsselerlebnis war sicherlich der Kinofilm Die unendliche Geschichte, den ich geliebt habe. Und dann, also weil wir auch immer auf der Rückfahrt von München in Bavaria-Studios, vom Skiurlaub nach Hause waren wir immer in den Bavaria-Studios.
Und da bist du auch auf Fuchur geritten.
Ich bin tatsächlich auf Fuchur geritten. Es gibt ein Foto davon. Ja. Und da war ich total angefixt, aber eben auch gerade, wie Film funktioniert. Und als dann auch noch die Darsteller bei Wetten, dass oder damals bei Auf Los geht's los auf dem Sofa waren, das habe ich gedacht, das möchte ich auch, da möchte ich auch mal hin. Und ich hatte mal dann viel, viel Jahre später, da habe ich Hubert und Staller gedreht, eine Kostümprobe in der Bavaria und war so glücklich, da beruflich hin zu müssen. Mhm. Und ja, das hat mich schon ganz früh. Ich hatte auch vom Playmobil immer den Kamerawagen und habe immer Film gemacht, Film, Zirkus, Theater, ja.
Wenn man deine Heimatstadt Dülmen eingibt, dann kommt eine Person als berühmte Persönlichkeit der Stadt, das ist Franka Potente. Ihr seid auf die gleiche Schule gegangen, ihr seid sogar zeitgleich auf die gleiche Schule gegangen. Habt ihr Berührungspunkte gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also Franka ist auch in der Nähe von mir sogar aufgewachsen. Sie ist ein Jahr älter als ich und war eben ein Jahr über mir.
Mhm. Und die älteren Mädchen haben ja auf die jüngeren Jungs und gar nicht geguckt, oder?
Nee, das stimmt. Das war nicht wirklich interessant. Aber wir hatten eine sehr, sehr gute Theater-AG von dem berühmten Molly, dem sie auch mal dann den Bambi gewidmet hat. Und da waren wir bestimmt 4 Jahre so in der Oberstufe zusammen und haben zusammen Theater gemacht. Und es gibt noch einen dritten, Macke Schneider heißt der auch mittlerweile Schauspieler ist. Und wir drei haben halt alle so einen verschiedenen Weg mit verschiedenen Ausbildungen, sind wir in dem gleichen Beruf, verdienen unterschiedliches Geld, aber arbeiten alle noch in dem Beruf. Und Franka und ich haben uns zuletzt vor Jahren mal auf dem Filmfest Hamburg getroffen, wo sie einen Film präsentiert hat, den Hubertus Meyer-Burckhardt produziert hat. Das war so ein Personenfilm, Monolog mehr oder weniger. Mhm. Da haben wir uns zuletzt gesehen und haben uns umarmt und ich glaube auch nicht, dass sie mich verleugnen würde, wenn wir uns auf der Straße sehen würde. Sie ruft mich aber nicht an, wenn es ihr schlecht geht.
Okay. Wie verfolgst du denn so die Karriere von ihr? Gibt es da irgendwie, wo du sagst, oh, das hätte ich auch gern, oder bist du eigentlich auch ein bisschen froh, dass das alles ein bisschen in ruhigeren Bahnen verläuft bei dir?
Also dadurch, dass wir ja alle gleich angefangen haben und wir wollten eigentlich alle zum Theater, also wir drei, sage ich jetzt, aus dieser Theater-AG. Und Franka war dann die Erste, die Vorsprechen gemacht hat und ist ja dann auf der Otto-Falkenberg-Schule in München genommen worden. Und ein Jahr drauf haben wir, Macke und ich, wir waren in einem Jahrgang, unsere Studienfahrt nach München gemacht und haben uns da auch getroffen. Und da hatte sie aber, glaube ich, gerade nach 5 im Urwald abgedreht und ist ja damit durch die Decke gegangen schon. Und dann hat sie den Bayerischen Filmpreis bekommen. Und wir waren sogar auf der Premiere von Nach 5 im Urwald, sind wir morgens früh hingefahren.
Ach so, eine Heimatgruppe, die dann da hingefahren ist.
Ja, genau, das war eben unser Theater-G-Leiter, Macke und ich. Und dann waren wir auch auf der Lola Rent-Premiere in Köln damals. Da stand auf einmal Dolly Buster vor mir. Das war auch interessant. Wir haben immer Kontakt gehalten und sie war auch immer bescheiden und ist es, glaube ich, noch. Also, und jetzt, ich folge ihr bei Instagram, sie folgt mir leider nicht zurück. Franka, wenn du Ahoi Radio hörst, please follow me. Nein, ich verfolge den Weg und freue mich darüber und ja, es ist schön.
Sie ist ja sehr früh erstmal nach New York und jetzt in Los Angeles. Du bist hier in Deutschland geblieben, obwohl du ja schon als Kind eigentlich schon nach Südfrankreich gehen wolltest. Hast du irgendwann später nochmal drüber nachgedacht, auch vielleicht international arbeiten zu wollen? Oder hast du das aus welchem Grund auch immer ausgeschlossen?
Also dieses international ist für mich nicht so wirklich greifbar. Klar kann es sein, dass jetzt jemand anruft und sagt, die Fresse brauchen wir hier. Und ich gebe den Wunsch auch nicht auf, aber es war jetzt nie zu sagen, ich muss nach Hollywood oder sonst wie. Oder ich sage immer, Babelsberg wäre mal schön. Aber ich sage immer, oder wenn man in Frankreich ist, dann ist es, ich kann zwar Schulfranzösisch, aber ich glaube nicht, dass es für die Bühne reichen würde. Und das ist das Tolle, dass man in manchen Berufen im Ausland arbeiten kann. Und für uns, die Art auf die Sprache festgelegt sind, ist es, glaube ich, einfach schwieriger.
Mhm. Mhm. Nun ist es Hamburg und nicht Hollywood. Hast du noch irgendwelche jugendlichen Erinnerungen, wie du Hamburg damals wahrgenommen hast? War das eine Stadt, die eigentlich gar keine Rolle gespielt hat oder die in der Ferne irgendwas mit dir gemacht hat?
Auf jeden Fall, mein Onkel wohnt schon lange, lange in Hamburg und wir sind dann in den Herbstferien oder Osterferien mit dem Zug von Dülmen über Münster nach Hamburg gefahren. Und der wohnt in Ottensen noch immer und das war immer Ottensen. Die Zeisehallen, also dieser Geruch der Zeisehallen mit der super Pizzeria, das weiß ich, haben wir da angefangen. Und was ich auch noch erinnere, ist der Geruch von Altbauwohnung, weil mein Onkel in einer Altbauwohnung immer gewohnt hat und das riecht im Treppenhaus einfach anders als in Dülmen im Bungalow. Und naja, und der Hafen, die Elbe, das war immer reizvoll. Obwohl ich immer ins Rheinland eigentlich wollte. Ich habe dann auch Zivildienst in Köln gemacht. Bin nach der Schauspielschule, habe ich 6 Jahre in Bonn gelebt und Theater gespielt. Aber jetzt bin ich total zu Hause in Hamburg.
Das heißt, erstmal hat es dich nach Hamburg nicht gezogen. Was war dann am Ende der Grund, nach Hamburg zu gehen?
Der Grund war die Schauspielschule. Ich hatte große Prüfungsangst, nachdem ich auch durch einen Führerschein geknallt bin und so.
Hast du mittlerweile einen?
Ja, ich habe einen. Ich habe einen, ja. Und fahre auch einigermaßen unfallfrei. Das war der Grund, dass ich auf diese private Schauspielschule nach Hamburg gegangen bin. Ich hatte eben alle Vorsprechtermine an staatlichen Hochschulen erfolgreich verpasst und musste mich dem gar nicht erst stellen. Und dann haben meine
Das heißt, du bist da gar nicht hingegangen, weil die schon waren, sozusagen.
Die waren und genau, meine Eltern hingen.
Also nicht wie bei Kleine Haie in dem Film, wo sie alle durchplumpsen.
Genau, diese Tortur im wahrsten Sinne habe ich mir nie angetan, weil ich eben Schiss vor dieser Ablehnung hatte. Ich hatte mit diesem Jonglieren und Musikmann schon Erfolg in meinem Alter, in meinem Segment und wollte einfach nicht abgelehnt werden, was auch mit dem Film zu tun hatte, den wir natürlich alle geschaut haben, die wir zur Schauspielschule wollten. Und dann haben meine Eltern auf einer Party einen Schüler kennengelernt, der hier bei Margot Höpfner auf der Schauspielschule war und haben dann gesagt, geh doch da mal hin. Und dann bin ich da hin und dann habe ich da auch so vorgesprochen, dann bin ich da auch genommen worden und dann bin ich da auch geblieben im Sinne von, ich muss mich überhaupt gar nicht mehr einer Aufnahmeprüfung stellen und dann bin ich da geblieben und habe die Ausbildung da gemacht und bin dann von da gleich an die Landesbühne Rheinland-Pfalz und habe dort in Hänsel und Gretel als Nachbar Schuster am Deutschen Theater debütiert.
Private Schauspielschule kostet Geld. Wie hast du dich denn über Wasser gehalten? Immer noch mit Feuerspucken?
Nee, da hatte ich das Glück, dass Papa zahlt. Das war irgendwie in der Zeit, war das so, dass meine Eltern gesagt haben, mach, was du willst, aber häng uns nicht auf der Tasche. Also haben sie mir die Ausbildung und das Leben hier, ich habe in den Grindelhochhäusern in einer WG gewohnt in der Zeit und die Schule war da direkt um die Ecke, habe ich die Ausbildung gemacht, die meine Eltern mir finanziert haben. Ich habe nebenher jedes Wochenende Auftritte gemacht und auch gutes Geld verdient und so, aber die Ausbildung, durfte ich eben von meinen Eltern machen. Dann war ich am Theater und dann hatte ich sicherlich auch mal die erste Zeit nach dem Stückvertrag, wo ich arbeitslos war und wo ich dann mal Mama und Papa gefragt habe, so, wie ist denn, könnt ihr mal? Und da haben sie halt gesagt, nee, wir unterstützen dich jetzt nicht finanziell, sondern das war der Deal. Ja, und dann bin ich aber trotzdem über die Runden gekommen.
Und dann warst du in Nordrhein-Westfalen und dann bist du doch wieder nach Hamburg zurückgekommen. Was war denn da dann der Grund?
Der Grund war, dass ich in Braunschweig Theater gespielt habe und mich da in meine Kollegin verliebt habe. Lustigerweise in dem Stück Tratsch im Treppenhaus auch noch. Und bin dann über sie zu ihr nach Hamburg gezogen. Und die Liebe zur Frau ist, also wir haben uns getrennt, aber es ist alles gut. Wir verstehen uns sehr gut. Mhm. Und ich bin aber in Hamburg geblieben, ja.
Sehr schön. So, jetzt ist man in einer Kleinstadt aufgewachsen, kommt dann irgendwann hier gesettelt nach Hamburg und stellt fest, gibt nicht nur einen Marktplatz, sondern ganz viele. Es gibt nicht nur ein Kino, sondern ganz viele Theater, Gastronomie, alle Biersorten der Welt. Hat dich das am Anfang erstmal ein bisschen überfordert? Und wie sehr nutzt du die Vielfalt oder hängst du die ganze Zeit einfach nur in Eimsbüttel rum?
Nee, ich war schon neugierig auf jeden Fall auf die Stadt, gerade die Theater. Also als ich eben auf der Schauspielschule war, da war Uli Waller und Uli Tuco an den Kammerspielen in Hamburg gerade frisch. Und ich habe mir jede Inszenierung da angeschaut. Und dann war Baumbauer in Hamburg Intendant am Schauspielhaus. Da habe ich auch ganz viel angeschaut. Also es war eher Theater, was mich gereizt hat. Und ja, ich glaube, ich habe meinen ersten Cappuccino auch hier getrunken oder da ist auf jeden Fall die Schanze, ich habe die Schanze lieben gelernt da. Ich war aber ganz wenig zum Beispiel auf dem Kiez unterwegs oder ich war nicht wirklich in Clubs zum Tanzen oder so. Ich kenne auch viele Clubs nicht, weil das war nicht, also jetzt dieser ganze Sternenbrücke im Wagenbau, ich war nie in meinem Leben da, weil es nicht, war nicht tanzen oder so. Mhm. Aber all diese Möglichkeiten zu haben, fand ich toll, ja.
Was sind denn so die Gebiete, wo du unterwegs warst? Also bist du direkt vom Grindel rüber nach Kern-Eimsbüttel, sage ich mal, in den Stadtteil oder?
Nee, das war schon hauptsächlich Ottensen, glaube ich, durch meinen Onkel auch, weil ich dann da öfter war oder da in den Zeisehallen im Kino war. Die Elbe immer wieder, die Strandperle immer, ja. Und irgendwann dann St. Pauli, wo ein Freund von mir auch, den ich auch noch aus Bonner Zeiten kannte, der schon früher nach Hamburg gegangen ist, der auf St. Pauli wohnte und über den ich dann auch irgendwann mal in dieses magische Stadion zum magischen FC gekommen bin.
Wie kommt man mit einem fast lebensgroßen Bild in einen Gastronomiebetrieb?
Das ist lustig, das ist der Mitbewohner von einem lieben Freund von mir, der ist Fotograf und der hatte einen Deal mit Leica irgendwie auf der Fotokina in Köln. Und der hatte mich gefragt, ob ich da als sein Modell praktisch mitfahren möchte. Und dann waren wir einen Tag auf der Fotokina in Köln und haben fotografiert. Und ich habe mir Zitronen jongliert und habe mir eine schwarz-rote Krawatte umgehängt. Und dann gab es auch da einen riesen Drucker. Und dann sind diese Bilder entstanden. Und dann seitdem kriege ich immer mal wieder eine WhatsApp mit einem Foto aus der Oberhafen-Kantine, wo man mich gesehen hat.
Die Oberhafen-Kantine, ist das ein Ort, wo du auch selber mal hingehst oder würdest du das, die jungen Leute würden sagen, cringe finden, da zu sitzen, möglicherweise vor deinem eigenen Foto?
Nein, ich war da schon öfter. Ich mag diese ganze Gegend da, auch die Hanseatische Materialverwaltung, finde ich grandios. Ja,
ganz toll, Thomas Sampel, liebe Grüße.
Ja, das finde ich super. Also ich finde auch, in der Oberhafen-Kantine da mal die Treppe hoch und runter zu gehen, ist ja, da muss man ja nicht in den Heidepark für fahren. Das kann man da.
Das ist schräg alles.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes schräg. Nein, das mag ich da alles und auch, wie sich das alles erschließt mit der Hafencity. Und das, ich mag das da sehr.
Gibt es noch andere Lieblingsecken hier so in Hamburg?
Ja, es ist immer noch Ottensen und die Elbe und es ist auch. Es ist St. Pauli auf jeden Fall. Es ist die Schanze, die hoffentlich ihre Ursprünglichkeit noch weiter bewahren wird. Ja.
Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute.
Oha.
Zwei Leute, die auch noch eine Frage an dich haben. Hören wir mal rein.
Moin, hier spricht Hubi Neubacher, Inhaber von Barkassen Meier. Und ich würde gerne wissen, was du persönlich mit dem Hamburger Hafen verbindest.
So, dann sind wir am Hafen.
Ja, liebe Grüße, Hubi. Ich verbinde mit dem Hafen natürlich die Speicherstadt Und natürlich die Elbe, wir machen immer, nee, darf man das sagen, dass wir oft mit, wenn wir Besuch haben, mit den HVV-Booten eine kleine Runde fahren.
Natürlich kann man das sagen, ja. Warum nicht? Ist ja nicht verboten. Nee. Es sei denn, du fährst schwarz.
Nein, das mache ich nicht.
Ja, aber das ist ja dank Deutschlandticket fast gar nicht möglich.
Genau, und das ist eine grandiose Tour, eben von den Landungsbrücken bis zur Strandperle mit den Booten zu fahren und wieder zurück. Ja, ich liebe die Elbe, also ich liebe den Fluss, am Fluss zu sein. Ich liebe die Pötte, die da reinzukommen. Ich liebe das Licht, auch wenn es manchmal ein bisschen viel ist, nachts am Hafen, was eben auch bis Eimsbüttel scheint.
Ja?
Ja.
Du wohnst im 12. Stock? Oder wie kriegst du Lichter vom Hafen noch
Doch,
mit?
Das kriegt man auf jeden Fall mit.
Ja?
Und das Tuten und das Tuten und ja. Aber ich liebe den Hafen und ich muss Hubi natürlich besuchen.
Hören wir mal rein, wen wir noch so haben.
Moin, hier spricht Miss Ellie. Ich bin Singer-Songwriterin und ich wüsste gern, ob du schon einmal in einer Karaoke-Bar gesungen hast. Und wenn ja, welches Lied?
Ich habe noch nie in einer Karaoke-Bar gesungen, aber wir haben schon mal zu Hause Karaoke gemacht. Nee, habe ich noch nicht. Aber ich sage immer, ich habe schon Operetten am Theater gespielt und habe schon ganz andere Säle leer gesungen. Und weiß nicht, das schlimmste Lied wäre wahrscheinlich Obla Di, Obla Da.
Wie geht das?
Obla Di. Obla da, life goes on. Bra, la, la, how the life goes on.
Also sind noch alle hier im Raum. Also das, ich glaube, das hast du ganz gut gemacht.
Einer der schlimmsten Ohrwürmer, die es gibt.
Ja, jetzt haben wir das alle so im Ohr hängen. Ne? Wann hast du das erste Mal eigentlich auf der Bühne gestanden in Hamburg?
Ich habe am Ernst-Deutsch-Theater Märchen gespielt, 2011. Das war das erste Mal in Hamburg, ja.
Was war das für Märchen? Auch wieder Hänsel und Gretel?
Ich glaube,
rausgekommen aus der Nummer? Oder?
Ich glaube, wie hieß das nochmal? Rumpelstilzchen, glaube ich. Ich war der böse König in Rumpelstilzchen. Ja. Ich sage immer, ich habe alle Tiere der Weltliteratur gespielt und auch alle Grimmschen Märchen, glaube ich, rauf und runter. Aber ich liebe Theater für Kinder zu machen. Jetzt bin ich ein bisschen damit durch, weil man so früh aufstehen muss. Aber es ist einfach auch es ist das ehrlichste Publikum, was es gibt. Ja.
Wie ist das denn jetzt, wo Hamburg ja deine Heimat geworden ist, hier auf der Bühne zu stehen? Ist das nochmal wieder was ganz anderes, was Besonderes? Weil möglicherweise, jetzt erkennt man die Leute im Publikum meistens nicht, weil du angestrahlt wirst sozusagen. Aber ist das nochmal ein bisschen was anderes? Vielleicht auch mit dem Fahrrad dann zur Arbeit zu fahren?
Das ist es auf jeden Fall. Also sozialversichert mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren ist unbezahlbar. Und auch Freunden zu sagen, kommt, wenn ihr Lust habt, kommt in die Vorstellung. Und nein, das ist toll in Hamburg. Und es ist halt diese Vielfalt an Hamburger Theatern, an tollen Theatern, wo man spielen kann. Und ich fange jetzt an mit Proben im Ernst-Deutsch-Theater, wo ich spielen werde. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ist Hamburg denn eigentlich ein guter Ort für Schauspielerinnen und Schauspieler? So vom Gesamtpaket, also nicht nur vom Angebot, sondern auch von der Lebensqualität. Ich meine, klar, die Mieten sind sehr hoch und als Schauspieler hat man möglicherweise jetzt nicht immer zu viel Geld auf dem Konto. Aber wie würdest du das so einordnen?
Also ich finde schon, dass Hamburg eine große Vielfalt an Theatern, auch an freien Theatern, an freien Gruppen bietet und das Gute ist, dass in Hamburg, was das Fernsehen angeht, ja gutes Fernsehen und Film gemacht wird. Also das war im Rheinland, ich habe eben 6 Jahre in Bonn gewohnt und hatte nicht einen Drehtag. Da war halt Köln natürlich vor der Tür, wo aber viel Gameshows und Kram produziert wurde. Natürlich gab es auch die Tatorte und ein paar Serien. Aber da ist, glaube ich, Hamburg auf jeden Fall spannender und auch durch den NDR mit oder durch Hörspiele Kram, was man machen kann. Also doch, ich denke schon. Es gibt natürlich sehr, sehr viele, aber es gibt ja auch den Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen.
Wie ist denn der Austausch? Also gibt es so Institutionen, Vereinigungen, Stammtische? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Also es gibt ja den BFFS, den Bundesverband Schauspiel. Und es gibt jetzt seit Neuestem den Acting Circle, auch ein Stammtisch, der von Schauspielern ins Leben gerufen wurde. Und da trifft man sich, wenn man eingeladen ist und tauscht sich aus. Und ich finde das ganz gesund, diesen Austausch.
Ja. Was ist dir denn bei diesem Austausch dann immer wichtig? Es geht ja wahrscheinlich weniger darum, wo ist denn jetzt gerade ein Casting, wo kann ich mich denn noch bewerben? Weil das ist ja dann eher dann Agententätigkeit. Aber was sind so Dinge, die dir wichtig sind bei diesem Austausch?
Naja, es ist auf jeden Fall, ob man mit Halunken zu tun hat oder nicht. Und ich glaube, da tauscht man sich schon aus, wenn jetzt jemand sagt, ich habe ein Angebot da und da zu spielen und so, wo man sagt, lass lieber die Finger davon. Oder man sagt, das ist auf jeden Fall seriös und mach das. Und das endet dann natürlich auch bei Gagen, wenn man mit Leuten drüber spricht und wo man sich halt auch schützen muss, indem man sich vielleicht austauscht.
Du spielst in zwei Krimireihen. Ist Hamburg eine Krimistadt?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Also, aber einen eigenen Tatort haben wir hier nicht, ne?
Nee, da müssen wir unbedingt mal ran.
Ja. Wäre das so ein Traum? Ich meine, wir haben jetzt ein, zwei Mal über Münster gesprochen. Da gehört natürlich auch die Assoziation zum Tatort dahin. Ist Tatort sowas Erstrebenswertes immer noch?
Also für mich ist es das schon. Ich fand immer die Figur des Tanner spannend, also bei Schimanski mit dem Tatort, also so dieser ewige Assistent. Das fand ich immer reizvoll. Und es würde mich auch reizen, so an den Assistenten in einem neuen Hamburger Tatort zu spielen.
Und willst du dann so einen prügelnden Hauptkommissar vor dir haben oder stellst du dir das nochmal anders vor? Also so wie es bei Schimanski war.
Ja.
Dieses mit dem Fluchen und so würde ja heutzutage nicht mehr gehen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das würde nicht mehr gehen. Aber es dürften schon gegensätzliche Figuren sein. Und in dem, da würde ich mich als etwas korrekter Beamtentyp ganz wohlfühlen.
Ja. Nord bei Nordwest und Nord-Nord-Mord. Heieiei, da ist sehr viel Nord und Mord drin. Du spielst da zwei Nebenrollen und füllst beides nicht nur nach meiner Beobachtung wirklich so gut aus, dass du einfach wahnsinnig gut in Erinnerung bleibst. Also bei dem einen, den so leicht, ich will nicht trottelig sagen, eher unbeholfenen Polizisten und bei dem anderen dann ein Teil eines Bestatterteams. Wie sehr fühlst du dich wohl mit diesen Plakaten, die dir da auch immer so entgegengebracht werden? Weil ich glaube ja schon, dass das die beiden Sachen sind, mit denen du am meisten in Berührung kommst, wenn dich Leute ansprechen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also vor allem Nord bei Nordwest, weil ich da ja so aussehe, wie ich aussehe mit der Pläte. Und deshalb haben wir uns zusammen mit der Kostümbildnerin bei Nord Nord Mord uns diese Hornbrille überlegt, wo ich eben die Brille habe. Aber ja, also es freut mich total, wenn man mich darauf anspricht, weil es eben gutes Fernsehen ist. Und ja, das ist eine große, große Freude, dabei zu sein.
Jetzt lebt man ja als Schauspieler immer von den Veränderungen, von der Abwechslung, irgendwie, weil man in alle möglichen Rollen reinspringen kann. Wie schön ist denn die Gewissheit, dass du im nächsten Jahr die beiden Rollen auf jeden Fall wieder spielen wirst?
Na, dadurch, dass es so ein schönes Format ist mit so schönen, tollen Menschen, die diese Filme zum Leben erwecken, angefangen von den Autoren über natürlich oft wechselnde Regisseurinnen und Regisseure. Aber die Produktionen sind ja die gleichen, das Team ist zum größten Teil das gleiche und die Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine Freude, bei diesen Ensembles dabei zu sein und da freut man sich aufeinander, diese neue Geschichte zu erzählen.
Sind das, also die eine Serie entsteht auf Sylt, die andere auch an der Nordsee, glaube ich.
Auf Fehmarn.
Auf Fehmarn. Jetzt fahren Hamburgerinnen und Hamburger ja gerne übers Wochenende mal auch an die See. Hat dir das ein bisschen verlitten und würdest du mit deiner Familie trotzdem nach Sylt fahren oder sagst du, nee, das ist hier Arbeitsgebiet, da fahre ich nicht hin?
Nein, ich hatte schon mal das große Glück, dass ich zum Beispiel am Donnerstag gedreht hatte und dann wieder auf dem Dienstag oder Montag und dann war es auch so, dass meine Familie sich hier in die Regionalbahn in Altona gesetzt hat und nach Sylt gekommen ist und wir in den schönen Hotels da residieren durften. Das ist eine große Freude, auf diesen Inseln und in dieser Umgebung zu drehen. Und auch die Sylter freuen sich, wenn sie uns sehen. Es ist ein großer Auflauf. Die haben, da war ich nicht dabei, aber in Westerland an der Strandmuschel gedreht, eine Szene, die noch kommt irgendwann. Und das war voll. Also die haben da, das war wie Rock'n'Roll.
Entstehen bei solchen sehr regelmäßigen Kooperationen, Zusammenarbeiten auch Freundschaften vor und hinter der Kamera? Oder ist das dann am Ende dann doch so wie bei vielen anderen auch Bürotätigkeiten, dass man zwar gut miteinander auskommt, aber jetzt auch nicht jeden Abend zusammen schunkelt?
Also dadurch, dass man ja oft früh raus muss, ist es nicht so, dass wir so oft schunkeln, aber es entstehen schon Verbindungen auf jeden Fall. Sowohl zu Leuten im Team als auch zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist toll. Also, und auch da tauscht man sich aus oder man erfreut sich aneinander, wenn man wieder zusammenkommt. Und es ist sehr uneitel in beiden Teams. Das ist auch eine Freude.
Jetzt hast du das Wort Freude im Zusammenhang mit Arbeit sehr, sehr häufig betont. Gab es denn mal eine Rolle, die eine sehr große Herausforderung für dich war, die auch schwierig war, wo du vielleicht sogar fast dran gescheitert wärst, im Theater oder im Film?
Ja, im Theater erinnere ich mich, da war ich einmal der jugendliche Liebhaber in Tartüff.
Und das ist dir nicht gelungen?
Nee, das ist mir nicht so wirklich gelungen, weil da geht es ja um die ehrlichen Töne, die nicht so, doch. Nee, da war ich, glaube ich, schwer überfordert. Das war, das ist aber auch über 20 Jahre her. Und ja, so der jugendliche Liebhaber ist jetzt vielleicht nicht so meine Rolle gewesen. Das war nicht leicht. Ansonsten dieses Textlernen ist nicht so meins leider. Also ich mag mich mit Texten auseinandersetzen, aber dieses stumpfe Auswendiglernen fällt mir schon schwer.
Ja, wie machst du denn das dann, wenn du für ein Theaterstück probst? Kleben dann überall Texte auf dem Klo? Es gibt ja so verschiedene Techniken. Wie machst du das? Oder liest du einfach immer wieder den Text, immer wieder den Text?
Also ich mache ganz viel. Ich brauche immer ein ausgedrucktes Buch und einen Bleistift und kritzel da drin rum und kritzel mir ganz viel oder unterstreiche.
Aber nur vom Kritzeln kann man ja auch nicht irgendwie die Dinge
behalten.
Nein,
ich mache das laut. Also zu Hause, wenn meistens niemand da ist, spreche ich den Text laut und unterstreiche mir immer Wörter in den vorigen Sätzen, auf die ich dann wieder antworte oder so. Also es ist ganz viel haptisch, ganz viel, oder schreib mir längere Sachen, schreibe ich mir handschriftlich ab, und das hat meine Lehrerin mir mal beigebracht, dass Gründgens den kompletten Faust handschriftlich abgeschrieben hat und dass es dann in die Birne geht.
Gibt es denn noch so Wünsche für dich? Fragt man Schauspieler immer, welche Rolle würdest du gerne spielen? Du hast ja gerade den Tanner schon erwähnt, aber gibt es denn möglicherweise auch Fernsehformate, wo du sagen würdest, ach, da würde ich auch gerne mal stattfinden? Also ist es der Münster-Tatort mal mit einer Zweitagesrolle, oder sagst du, ach, das ist mir egal, ich würde ja viel lieber mal...
Doch, ist auf jeden Fall Münster. Also es wäre der Münster-Tatort, ist aber auch vor allem Wilsberg, was ich schön finde, was ja auch in Münster ist. Das wäre schon schön, mal in der Heimat drehen. Mein großer Wunsch, Traum wäre mal am St. Pauli-Theater zu spielen, weil ich das ein toll geführtes Haus mit einem super Spielplan finde. Nein, es gibt da viel. Ich würde auch gerne mal im Kino stattfinden. Ich habe einen Kinofilm gedreht, Taxi, mit Peter Dinklage, was halt super aufregend war, weil ich 3 Drehtage mit Peter Dinklage hatte und mit ihm im Taxi saß in Hamburg. Nach dieser Geschichte, nach dem Buch von Finden wir raus.
Katrin Karen-Greve? Karen-Duwe.
Karen-Duwe, genau. So. Also auch ein Hamburgensier Buch, was er in Hamburg auch in der Schanze spielt. Und da durfte ich mitspielen. Und das war toll. Ja, Kino ist vielleicht ein Traum. Aber ja, in dem weiter stattzufinden, ist schön.
Hast du denn das Gefühl, dass du... Also ich sag mal, du erwähnst jetzt das St. Pauli-Theater, die hören jetzt Radio und zack, bist du auf der Bühne. Also was kannst du denn für dich tun, dass dir solche Wünsche möglicherweise auch erfüllt werden? Oder ist man da wirklich auf viel zu viele Zufälle angewiesen?
Also das habe ich ja gemerkt, wie ich zum Beispiel zu Nordbahn-Nordwest gekommen bin. Also ich bin nicht über die Besetzerin da hingekommen, sondern habe mit dem Regisseur gedreht. Das war der zweite Film Nord bei Nordwest. Und mit ihm hatte Jochen Alexander Freidank, hatte ich vorher einen Film gemacht. Und der hat dann den zweiten Film inszeniert. Und ab da gibt es dieses Bestatterduo Töteberg und Bleckmann. Und er hat mich vorgeschlagen als Herrn Töteberg. Und wenn ich nicht mit ihm gedreht hätte, glaube ich, dass ich diese Rolle nicht bekommen hätte. Es sind schon immer die Zufälle und Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ja, ich habe mal zweimal zufällig mit Uli Tuco gesprochen in einer Freudenhaus-Bar, und weil ich den so toll finde, eben seit meiner Schauspielschulzeit, wo ich jedes Stück mit ihm an den Kammerspielen geschaut habe, der hat auch gesagt, er hatte einfach so viel Glück, und ja, das sind die Begegnungen mit den Leuten, und natürlich sollte man es dann nicht verkacken, wenn man die Möglichkeit hat, aber wenn man dann, ja, so wird man halt weitergereicht. Und ja.
Inwieweit hat dich Hamburg denn geprägt als Schauspieler?
Naja, die Sachen, die ich drehe, sind ja sehr norddeutsche Stoffe, natürlich durch Sylt, durch Fehmarn, durch die Typen, die da stattfinden. Und dass man da reinpasst, ist halt ein Geschenk, und ja, geprägt, weiß nicht, vielleicht durch diese lange Theatergeschichte, eben vielleicht mit Gründgens am Schauspielhaus oder mit dem Thalia-Theater, was, dass Hamburg immer eine Theaterstadt war und die Leute ihr Theater mögen und lieben und dahin gehen und sich die Leute, die das auf der Bühne tun, anschauen und das gerne machen und dafür Aufwand betreiben, um ins Theater zu gehen und ja, dem gerecht zu werden und da mitzuspielen. Ja.
Sprechen wir mal über die Karl-May-Spiele, quasi ja auch vor der Haustür. Kann man jetzt mit dem Fahrrad wahrscheinlich nicht so leicht erreichen, aber ist eigentlich schon fast noch Hamburg in Bad Segeberg, wenn die Bad Segeberger nicht gerne hören. Das ist doch richtig Arbeit, oder? Jeden Tag immer wieder das Gleiche, die Erwartungshaltung, volle Stadion ja immer wieder. Wie erlebst du diese Sommermonate?
Also
du hast das ja jetzt schon zehnmal gemacht.
Ja, genau. Ich habe 10 Sommer in Bad Segeberg verbracht. Auch das war ein Riesenzufall, weil ich mit einem Regisseur, Donald Krämer, gedreht hatte, Notruf Hafen kannte, der dann der Regisseur in Bad Segeberg wurde. Ich hätte mich nie da beworben, weil ich eben nicht reiten konnte. Ich wollte Hamlet, Omelette, Kotelett in Bad Hersfeld oder Wunsiedel spielen, aber hätte mich da eben nie beworben. Dann bin ich aber da hingekommen und dann auch vom Karl-May-Fieber gepackt worden. Und ja, es ist Arbeit, weil man natürlich mit Extremen zu tun hat, was das Wetter angeht, was Pferde angeht, was andere Kolleginnen und Kollegen angeht. Aber es ist auch eine große Freude, in diesem Riesenstadion, in dieser Riesenarena zu spielen. Und wenn da halt bis zu 8000 Menschen sitzen und man hat einen lauen Sommerabend, ist das eine große Freude von Volkstheater.
Wenn du bei den Reihen drehst, dann bist du ja nicht zu Hause, aber nach den Karl-May-Spielen kommst du ja mal abends nach Hause. Wie schnell kannst du dich wieder an den Haushalt gewöhnen? Also gehst du erstmal direkt an den Geschirrspüler und machst den leer oder braucht Fadi erstmal Ruhe oder wie läuft das?
Nein, das ist, ich fahre dann ja eine Stunde mit dem Auto und höre Podcast oder was weiß ich und dann komme ich auch schnell wieder runter und dann ist morgens Schule und ja, die irdischen Dinge holen einen ein.
Zu den irdischen Dingen kommen wir jetzt auch. Wir kommen nämlich zu Wissenswertes und jetzt kommst du. Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel befindet sich das älteste Schwimmbad der Stadt, das Kaifu-Bad. Mit seiner über 100-jährigen Geschichte war es auch gleichzeitig das erste Warmwasserfreibad der Hansestadt. Welches ist das höchste Schwimmabzeichen auf deiner Badehose?
Freischwimmer.
Siehste? Jo. Ich nehme aber an, du trägst dieses Abzeichen nicht wirklich.
Ich trage das mit Stolz und Würde.
Ja. Ja. Die Bergedorfer Straße ist mit 12,8 Kilometern die längste Straße in Hamburg. Die kürzeste Straße Hamburgs ist hingegen die Herbertstraße auf St. Pauli mit einer Länge von nur 60 Metern. Was ist die weiteste Strecke, die du schon mal zu Fuß zurückgelegt hast?
Die weiteste Strecke? Weiß ich nicht genau, aber ich bin viel zu Fuß. Ich laufe auch im nach Ottensen laufe ich laufe zum Stadion, zu Fuß. Ja, weiteste Strecke weiß ich nicht.
Rund 2,3 Millionen Menschen besuchten im Jahr 2024 den Grünen Bunker auf St. Pauli. Das sind mehr als das Miniaturwunderland oder der Michel verzeichneten. Welche Hamburger Sehenswürdigkeit hast du dir zuletzt angeschaut?
Was habe ich denn mir angeschaut? Man rennt ja andauernd dran vorbei, aber richtig bewusst.
Wenn du zum Beispiel Besuch bekommen hast, bleibt es dann bei der Bootsfahrt oder geht es dann nochmal in Michel oder wie auch immer?
Wir waren auf dem Bunker, was ich schon beeindruckend finde. Das war vielleicht, mit meinen Eltern waren wir da oben ziemlich schon am Anfang, ja.
Wenn du heute nochmal als Straßenkünstler auftreten würdest, wo würdest du das machen? Hier in Hamburg, in welcher Straße?
Ja, es ist schwierig. Also die Ottenser Hauptstraße hat sich verändert, Ottensen hat sich verändert, Mönckebergstraße ist auch brutal. Ja, wahrscheinlich mitten auf dem Rathausplatz.
Ja.
Großdenken.
Unbedingt. Du hast ja vorhin schon mal über deine Prüfungsangst gesprochen. Die kam uns ja entgegen. Du warst froh, dass du die Schauspielschule quasi nicht durch so eine richtige Prüfung machen musstest. Führerschein hat auch irgendwann geklappt. Aber ich sag mal, ein Casting ist ja jedes Mal eine Prüfung. Wie kommst du damit klar? Trinkst du dann vorher nochmal einen Beruhigungsschluck oder wie läuft das? Oder ist das jetzt im Alter irgendwie anders?
Ich muss sagen, ich hatte noch nicht so wirklich viele Castings für fiktionale Formate. Ich bin meistens so besetzt worden von meinem Band oder sonst wie. Ich war früher sehr, sehr viel bei Werbecastings und da war irgendwann eine Art von Routine, dass man sagt, ja, ich halte jetzt meine Fresse hier in die Kamera und entweder das passt oder das passt nicht. Und nein, ich glaube, ich hätte vielleicht eine andere Gelassenheit, dass man ein bisschen das Geschäft auch kennt und sagt, oder man kennt manche Mechanismen, warum man besetzt wird oder nicht.
Ja, Nick Hornby, der berühmte britische Autor, hat in seinem Buch Fever Pitch sinngemäß gesagt, dass man von einem Verein gefunden wird. Jetzt bist du in der Nähe von Schalke 04 und Preußen Münster aufgewachsen. Warum haben die beiden Vereine dich nicht gefunden und warum hat dich der FC St. Pauli gefunden?
Ich habe nie wirklich Fußball gespielt. Also ich habe auf dem Schulhof oder abends auf dem Bolzplatz ein bisschen gespielt und wollte...
Du wolltest immer nur drei Bälle haben und nicht einen.
Genau, einmal das. Ich wollte Toni Schumacher sein und oder Littbarski, und dann haben wir da Fußball, ein bisschen Fußball gespielt. Aber der Fußball hat mich als Vereinssport nie gereizt. Ich habe Volleyball und Tennis gespielt, natürlich. Und dadurch, dass mein Vater Klaustrophobie hatte oder hat, war er nie mit uns im Stadion. Und dann war ich eben mit diesem besagten Freund, der auf St. Pauli gewohnt hat und schon ins Stadion ging, bei einem Drittligaspiel gegen Wilhelmshaven, was ich nie vergessen werde, auf der alten Haupttribüne. Und das war Brot und Spiele. Ich war geflasht von dieser Atmosphäre da. Und seitdem gehe ich ins Stadion und bin AFM-Mitglied, habe jetzt eine Dauerkarte und habe meine Bezugsgruppe, mit denen ich zusammen ins Stadion gehe. Das sind 15 liebe Freunde und wir erfreuen uns an diesem Stadionerlebnis.
Wie viel Ritual steckt in so einem Besuch eines Spiels? Also du hast gesagt, du gehst zu Fuß zum Stadion, ist jetzt so wahrscheinlich so 20, 25 Minuten. Passiert da morgens schon was beim Frühstück und überlegst du dir schon, was du anziehst und wie du es anziehst, oder ist das alles völlig egal?
Nee, das ist
überhaupt... Hast du den Kicker schon studiert oder wie vorbereitet gehst du dahin?
Also die Klamotte ist auf jeden Fall wichtig. Ich ziehe oft das Gleiche an. Das ist aber, glaube ich, eher so ein Aberglaube-Ding, den ich vom Theater habe. Und dann geht man zum Stadion und fängt erstmal mit einer Currywurst an. Da gibt's eine grandiose Currywurst vorm Stadion in diesem orangenen Wagen. Mhm. Da treffen wir uns und dann kommt irgendwann die Aufstellung. Dann gehen wir sehr früh rein. Wir haben Stehplätze auf der Gegengerade. Und naja, dann ist es die Mannschaft begrüßen, den Torwart begrüßen. Es ist voller Rituale und das endet dann entweder in der Weinbar oder im Viertel mit der Analyse.
Und während des Spiels bist du da laut, schimpfst auf den Schiri, den Gegner, oder bist du eher jemand, der das alles eher zur Kenntnis nimmt und nur beim Tor mal kurz die Stimme hebt?
Nee, ich bin schon, obwohl westfälisch bescheiden, bin ich schon laut. Und das Gute ist, dadurch, dass ich es ja gelernt habe, laut zu sein, kann ich dann auch schreien, im Gegensatz zu meinem Freund Manuel, der immer heiser ist. Und ich sage immer, du musst stützen. Ich wollte eigentlich mit unserer Bezugsgruppe mal Sprechtraining und Atmung.
Ja, damit es dann noch lauter ist.
Genau.
Dann.
Nein, da kann ich schon laut sein und das ist lustig, aber niemals persönlich.
Wie verfolgst du denn Spiele, wenn du nicht im Stadion bist? Also, keine Ahnung, bei den Karl-May-Spielen, hast du da irgendwie ein Handy in der Kutsche oder wie läuft das?
Bei den Karl-May-Spielen diesen Sommer, wo ja das berühmte Derby auch stattgefunden hat, das haben wir schon hinter der Bühne auf so einem Laptop geguckt, also nebenher laufen lassen oder uns die Spielstände. Ich habe einem Komparsen tatsächlich, der HSV-Fan war, mal auch auf der Bühne den Spielstand per Zeigefinger durchgegeben, obwohl er mich verhaftet hat und an den Marterpfahl gestellt hat. Das war sehr lustig. Sonst schaue ich gerne mit den Freunden zusammen, draußen im Aalhaus, im Froggies oder im Knust. Also gerne mit Leuten zusammen, Public Viewing.
Geht deine Liebe zu dem Verein denn so weit, dass du andere Dinge auch verschiebst oder vielleicht auch vergisst, wenn Spieltag ist?
Also wir haben so einen Familienkalender in der Küche, da stehen schon die Spiele drin. Da wird Rücksicht genommen oder auch nicht, da wird drüber gesprochen. Doch, es findet statt auf jeden Fall.
Kommen wir mal zu Eimsbüttel. Jetzt hast du Dülmen schon irgendwie beschrieben. Was würdest du mit Eimsbüttel in Verbindung bringen?
Ich mag, gut, das hat man überall in Hamburg, aber ich mag diese Altbauhäuser, diese großen Häuser. Ich wohne in der Nähe von der Osterstraße, wo man alles hat, alles findet. Im Viertel fehlt mir so ein bisschen so eine Eckkneipe, wo man Nachbarn treffen könnte. Das würde mir fehlen oder fehlt mir. Ich mag diese Mischung mit Familien, mit den Lehrern, die da vor 20 Jahren die Buden gekauft haben. Und na, ich mag diese Mischung und dass man eigentlich alles zu Fuß erreichen kann.
Was würde dich denn aus Eimsbüttel wegtreiben? Also ist es das günstige Haus im Umland, was du dir fürs Alter vielleicht irgendwann kaufen würdest? Ist es das Engagement, ein dauerhaftes, keine Ahnung, bei The Home is the Home in Bayern, warum auch immer? Keine Ahnung, Neuauflage der Schwarzwaldklinik, wie auch immer. Oder sagst du, nö, das ist jetzt hier da ist der Anker.
Also ich bin total zu Hause da im Viertel. Ich wohne zur Miete, es ist nicht meins, es ist alles gut. Ich träume auch von einem Haus, ich träume vom großen Haus, wo ich alle meine Musikinstrumente hinstellen könnte und einer großen Küche, wo man immer mit Freunden musizieren und kochen könnte. Aber das ist, glaube ich, nicht mein Leben. Also ich mag das schon da in unserem Haus mit einer tollen Nachbarschaft und im Veedel.
Was ist denn eine tolle Nachbarschaft? Eher Nachbarn, die dich in Ruhe lassen oder denen man auch den Schlüssel gibt, damit sie Blumen gießen? Oder wie empfindest du eine tolle Nachbarschaft?
Also auf jeden Fall Zweiteres. Ich glaube, bei uns im Haus sind 15 Parteien oder so und da sind, glaube ich, 8 Schlüssel und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und wir haben eine große Bank vor der Tür, wo wir regelmäßig zusammen essen, grillen. Wir haben viele Kinder im Haus, da ist auch oft Tag der Ofentür, wo alle Kinder rein und raus rennen und trotzdem kann man auch die Türen zumachen und sagen, jetzt will ich mal meine Ruhe haben, aber das ist eine, und klar, wenn man Zwiebeln oder Milch braucht, kann man überall klingeln, das ist super.
Hm. Flohmarkt oder Wochenmarkt, was ist eher so dein Ding?
Ich liebe Wochenmarkt, ich liebe auch Flohmarkt, ich schaue da auch nach Schätzen, habe auch schon tolle Sachen auf dem Flohmarkt gefunden. Ich habe einmal vorm Knust Flohmarkt gemacht, was eine Katastrophe war, weil ich mich von nichts trennen konnte, was auf dem Flohmarkt, wenn man verkaufen will, nicht so richtig klug.
Das heißt, die Sachen standen vor dir auf dem Tisch und du hast gesagt, nee, das kostet jetzt hier 5.000 Euro.
Ja, genau, weil ich hatte zu jedem Objekt eine Verbindung. Und dann haben die gesagt, ey, was soll das Bild kosten? Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, 24 Euro. Was, ich gebe dir 2. Nein, das Bild habe ich doch damals da und da her und das hat mir die Dings geschenkt und das geht auf gar keinen Fall. Und dann habe ich es behalten.
Also Geld und Flohmarkt ist also kein ergiebiges Thema bei dir. Wie gehst du denn sonst mit Geld um? Bist du jemand, der von Existenzängsten getrieben wird, wie es ganz häufig ja in deinem Job ist und dadurch halt auch eine gewisse Leistungsfähigkeit hat? Oder ist dir Geld völlig egal? Legst du es an? Was fällt dir dazu als erstes ein?
Also mir ist Geld auf jeden Fall wichtig und so ein berühmter Satz von Leuten, die Geld haben, das beruhigt. Mich beruhigt es auch. Ich habe ein bisschen was gespart. Ich habe ja wirklich dadurch, dass ich wirklich fast jeden Sommer gearbeitet habe, habe ich nie Urlaub gemacht. Also ich habe nie Geld für Reisen ausgegeben, also weil ich auch nicht wirklich urlaubsreif bin. Also. Und jetzt leiste ich mir halt, dass ich mittags essen gehe oder noch einen Kaffee oder auch gerne mal Sachen verschenke. Aber nee, ich spare das Geld und ja, ich verdiene aber auch gern Geld.
Essen gehen, wo geht's denn dann hin? Suchst du dir hier westfälische Küche? Also schön Salzkartoffeln mit Soße und ordentlich Fleisch bei? Oder doch eher so Multikulti Eimsbüttel und dann, keine Ahnung, zwischen asiatisch und griechisch oder wie auch immer?
Ja, das ist tatsächlich bunt. Also ich liebe gut bürgerliches Essen und das finde ich, muss man leider in Hamburg auch ein bisschen suchen. Also so viel fällt mir da jetzt nicht ein. Nein, ich liebe das Angebot, was man hier hat und gehe viel Mittagstisch essen, weil das dann Quality Time mit meiner Frau ist. Ja, und das Angebot, was man hier einfach hat. Ich koche aber auch total gern.
Was ist das dann so, was du kochst?
Das ist gerne gut bürgerlich. Grünkohl, Erbsensuppe, aber auch Pasta, Bolognese, ja, alles Mögliche.
Alles Mögliche. Wir sind jetzt schon mit allem Möglichen quasi durch. Wir haben nur noch 2 Fragen übrig, die ich dir zu stellen habe. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Also ich sehe mich in 5 Jahren hoffentlich noch im Beruf arbeiten, gerne auch in den beiden Reihen. Das kann gerne so weitergehen. Ja, hoffentlich natürlich gesund, meine Familie um mich rum. Ja, wenn alles gar nicht gut läuft, dann mache ich Straßentheater mit Enrique Fiss.
Sehr gut. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich sehe Hamburg hoffentlich noch in den Farben ähnlich regiert wie jetzt und nicht von irgendwelchen blauen, blöden Parteien, antidemokratische Parteien, die Stadt zerstören wollen. Und hoffentlich weiterhin mit seiner kulturellen Vielfalt, dass Regenbogenfahnen auf Stadiondächern sein können, dass verschiedene Theater, Museen, Kultur weiter angenommen wird und gemacht werden kann für alle Leute der Stadt. Ja, und gerne einen Verein in der ersten Liga.
Ja, Das hoffen wir alle. Vielleicht ist es ja sogar der FC St. Pauli.
Ja.
Lieber Stefan, das war ein sehr, sehr großes Vergnügen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir haben dich von deiner besten Seite kennengelernt und viele neue Gedanken bekommen. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi.
Vielen Dank für die Einladung. Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.